Noch nie, wirklich noch nie haben wir um diese Uhrzeit aufgenommen.
An diesem Tag. Das ist absolut gottlos. Ja. Absolut gottlos.
Ja, obwohl geht eigentlich, finde ich. Also, wir haben Samstagnachmittag, wir haben 17.15 Uhr und es ist auch ein bisschen angenehm, weil wir sind beide wach.
Noch nüchtern.
Noch nüchtern, ja, aber ja. Wir arbeiten dran.
Ja.
Schön, aber wir schaffen es. Wir schaffen wieder bis Montag eine Folge.
Das ist das Wichtigste, ja. Ja, wir haben aber auch Sonderumstände. Ich habe dieses Wochenende freies Haus. Das ermöglicht mir das, um diese gottlose Zeit, die normalerweise logischerweise Family gehören würde, aufzunehmen. Meine Frau ist mit den Kindern bei ihrer Familie im Erzgebirge. Ich konnte nicht mit, weil Urlaubssperre dank Bundestagswahl. Natürlich darf ich wieder Wahlhelfer spielen und leite ein Wahllokal und dafür fangen nämlich die Schulungen an in der kommenden Woche. Deswegen konnte ich nicht mit. Ja. Und außerdem hatte ich heute eine Wanderung vor mir, die schon länger geplant war. Ich komme nämlich ganz frisch vom Brocken. Ich bin gerade direkt wiedergekommen. Ich war heute auf dem Brocken, bin jetzt wieder runtergestürmt und habe mich sofort ans Mikro gesetzt. Und du sagtest, du brauchst nur 10 Minuten, also war ich noch duschen vorher, damit ich für dich nicht so stinke.
Ja, ist schon faszinierend. Ich war den ganzen Tag zu Hause und ich war der noch länger brauchte, bis wir starten konnten. Aber du hast schöne Bilder geschickt.
Ja, war gut. War geiles Wetter, aber recht voll. Sehr glatt. Für die Leute, die sich ein bisschen in dem Harz auskennen oder im Nationalpark auskennen, wir sind über das Eckerloch hochgestiegen. Und das ist sehr steinig und ein bisschen beschwerlich zu laufen. Und da fließt viel Wasser. Und da oben ist dolle kalt. Das heißt, da ist jetzt viel Eis. Und wir haben sehr viel rausgeschlagene Zähnepotenzial gesehen. Viele Menschen, die sich auf die Nase gelegt haben. Kinder, die an uns vorbeigerutscht sind, wieder abwärts. Es hatte schon ein bisschen Takeshi Castle-Format.
Das klingt danach.
Ja.
Aber du bist ja heil wieder runtergekommen.
Ich bin Harzer, ich bin das gewohnt, da hochzulaufen. Ich gucke dann immer den Touristen zu, wie sie dann wieder runterrutschen und auf die Nase fallen, weil sie mit ihren Converse Chucks da hochrennen im Winter bei -3 Grad und ich denke mir, alles klar, das ist Karma.
Ich verstehe.
Yep. Wie geht's dir?
Soweit ganz gut. Ich war gestern auf einer Veranstaltung in Dortmund. Der erste Dortmunder Comicpreis wurde vergeben. Nachdem es in Dortmund ja schon einige Bemühungen gab, unter anderem diesen Schauraum, dieses kleine Museum gegenüber vom Bahnhof, wurde jetzt der erste Comicpreis an Hanna Brinkmann für ihren Comic Gegen mein Gewissen vergeben.
Glückwunsch.
Glückwunsch von hier aus. Der Preis ist sogar dotiert. Das muss man ja mal dazu erwähnen, wenn ein Preis vergeben wird.
Ist nicht allzu üblich im Comic-Bereich. Ja?
Genau, so gerade wenn es für Comics ist in Deutschland. Und das war ein ganz schöner Abend. So diese Veranstaltung, wo dann auch der Oberbürgermeister eine ChatGPT-Rede gehalten hat. ich habe mich für sie sehr gefreut. Es ist schön, dass der Comic da Aufmerksamkeit bekommt. Danach war ich mit dem Andi vom Tele-Stammtisch noch was trinken. Liebe Grüße. Und wir haben uns einen schönen Abend in Dortmund gemacht. War cool. Und bei dir? Sonst, neben der Wanderung?
Mein bester Freund, der in Halle lebt und wir sehen uns nicht allzu oft, der war heute bei der Wanderung dabei. Der ist dann gestern Abend schon vorbeigekommen. Und wir haben uns das erste Mal seit, glaube ich, fast einem Jahr gesehen.
Ah, cool.
Ja, fast im Jahr. Und das heißt, wir haben was gegessen, hatten abends noch ein sehr, sehr spontanes und langwieriges Whisky-Tasting. Ich habe ja recht gut sortiertes Barfach und immer so circa 20, 30 Flaschen offen. Deswegen hatten wir etwas zu tun, sind sehr spät ins Bett gekommen, weil wir lange gequatscht haben und heute Morgen dann um 6 hoffentlich für die Autofahrt nüchtern genug wieder aus dem Bett gepellt, um dann nach Schirke zu fahren. Und ja. War gut, ich fühle mich recht fit dafür. Dafür, dass ich so wenig geschlafen, so viel getrunken und heute so weit gelaufen bin. Ne?
Sehr schön.
Ja,
sehr schön.
Absolut. Ja, absolut.
Richtig. Ist ja, dass ich wäre tot.
Ja, vor allem bei dem Weg da. Also das war heute, ja, aber das Wetter war toll. Das sah wirklich fantastisch aus.
Da,
klare Sicht, viel Eis, viel Schnee.
Ja. Sah wirklich toll aus. Also die Bilder, auch der Sticker. Was ganz Besonderes.
Ja, genau. Ja. Was hast du zuletzt gelesen?
Zu allerletzt habe ich gelesen den zweiten Teil von Batman First Night. Das Album ist jetzt auch bei Panini erschienen. Wir haben uns hier schon über den ersten Teil von Dan Jürgens und Mike Perkins unterhalten.
Ja.
Und es geht genauso gut weiter. Ich meine, am Ende, es endet ja auf so ein Cliffhanger im Gefängnis mit Batman. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Und wird toll aufgelöst, finde ich. Die Atmosphäre bleibt. Ich bin immer noch mittendrin und bin ganz begeistert. Und kann mir aber noch nicht so richtig vorstellen, wie man es mit dem dritten Band zu Ende bringen will. Bin ich auch ehrlich. Also da muss jetzt noch ein bisschen was passieren, dass ich auch am Ende das Gefühl habe, das ist eine runde, abgeschlossene Geschichte.
Mhm.
Oder man lässt halt bewusst viele Enden offen. Ich hoffe aber nicht.
Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe das Ende deutlich weniger noch in Erinnerung als so die ersten Teile, als dieser Eindruck über die Ausgaben, über diese wuchtige Optik noch so frisch war.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist.
Ich glaube, das ist auch das, was hauptsächlich trägt. Und das hat es für mich diesmal auch wieder getragen. Mike Perkins Bilder sind so unfassbar gut. Die passen so gut in diese Zeit. Das 1930er, ja, Ende der 30er, Anfang der 40er. Es passt so gut und ist so toll. Ja. Und das macht mir auch am meisten Spaß an der Reihe. Ja, ich bin wieder ganz hin und weg. Und bei dir?
Tatsächlich zuletzt gelesen war es eigentlich ein Manga, über den ich jetzt noch nicht reden will, weil ich den erst fertigstellen will. Davor aber Batman 157.
Auch
US-Ausgabe, Batman. Aktuellste Ausgabe, der Abschluss des Chip Zdarsky Runs.
Ja.
Ja, ich muss sagen, so mal im Nachgang.
Jetzt ist er vorbei, ja?
Jetzt ist er vorbei. War ja damals ein starker Auftakt. Da sind wir ja im Deutschen mittlerweile auch. Eine ziemlich zerfaserter Mittelteil und ein absolut durchgerushtes Ende. Also man merkt, dass hier was anderes schon in den Startlöchern steht und jetzt noch was beendet werden muss. Endlich auch mal wieder Jimenez am Zeichenbrett gewesen. Ich war ziemlich enttäuscht, muss ich sagen. Ja, es wirkte extrem zerfasert, obwohl es vielversprechend war und hat doch trotzdem irgendwie das alles so ein bisschen substanzlos zu Ende geführt, dass ich nicht so wirklich gehuckt oder berührt wurde von den Geschehnissen und mir nachher tatsächlich schon Mitte der Ausgabe irgendwie egal war, wie es zu Ende ging. Was halt möglicherweise auch damit zu tun hat, dass alle so gespannt, vielleicht auch ich selber nur, auf die Ausgabe, die nächsten Monat kommt, gucken, wenn denn Hush 2 losgeht.
Ja. Ja, das ist bestimmt ein Faktor. Trotzdem schade. Ich freue mich da nicht drauf, gerade nach James Tynion. Ich bin der Paperback-Leser im Deutschen. Das heißt, ich bin noch nicht mal mit Zdarsky angefangen. Der ist, glaube ich, der Nächste, der jetzt kommt. Und trotzdem irgendwie schade, dass Batman da gerade so maue Jahre hat.
Ja. Also zumindest in der Batman-Hauptserie, in den anderen Reihen geht es ja richtig ab. Also jetzt in den Solo-Serien, die sonst parallel noch erscheinen, da gibt es viel Material. Detective Comics unter Tom Taylor ist gerade aktuell richtig stark.
Ja.
Ja. Da, es gibt schon einiges zu holen, aber so das Zugpferd mit Batman als Hauptserie. Ja, ich schiebe es immer ein bisschen auf die Redaktion, einfach nur, weil ich es besser weiß. Ich stelle es mir einfach immer so vor. Ja.
Wäre jetzt auch mein nächster Kommentar gewesen. Wir haben uns schon mal drüber unterhalten, dass wir das Gefühl haben, dass die Redaktion da auf jeden Fall viel Einfluss nimmt. Ja.
Ich meine, wir kennen Zdarsky. Zdarsky ist wirklich, lass den von der Leine und der macht hier was Geiles. So, und dieser Mann hat sein ganzes Leben lang nach eigenen Ausgaben darauf gewartet, mal Batman zu schreiben. Und dann wird er an dieses Zugpferd rangesetzt und da auf einmal scheitert er an so vielen Unwägbarkeiten, die normalerweise in seinen Arbeiten überhaupt nicht vorkommen. Liegt es da wirklich an ihm? Vor allem, wenn wir denn Autoren wie Tynion ebenfalls hatten, die genau dasselbe Phänomen hatten.
Ja, genau.
Wirklich direkt davor. Ja, richtig leistungsstarke Schreiber, wo dann halt wirklich nur Gurkenwasser kommt. Und naja. Also müsste ich jetzt so den Zdarsky Run beschreiben, würde ich sagen, inkonsequent.
Ja.
Das ist das Wort, was mir dazu einfällt bisher. Leider.
Ach, schade. Ja. Naja, ich freue mich trotzdem schon erstmal auf den starken Start und dann schauen wir mal weiter. Du hast ein paar News mitgebracht, ne?
Ganz wenige. Ja. Ich habe dir das schon geschickt, glaube ich, aber ihr habt es vielleicht nicht mitbekommen. Daniel Rowan Johnson hat einen Wolverine-Comic geteased.
Ja, boah, da habe ich schon richtig Bock drauf.
Er arbeitet für Marvel gerade an einem Wolverine-Comic.
Und scheinbar nicht nur als Autor, sondern auch als Zeichner.
Oh ja,
das ist ja das. Das ist ja der ausschlaggebende Punkt, nachdem er jetzt auch viel Transformers, so wie ich dich verstanden habe, ist er dann ja auch irgendwann eher in die Autorenrolle gewechselt.
Nach dem ersten Story Arc ist er raus.
Genau. Daher wollte ich nochmal hervorheben, dass er da jetzt auch zeichnet. Ja.
Ja, sehr gut. Also freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass es wie bei DC Comics in diese Wonder Woman Dead Earth Richtung geht, aber auch.
Wird super passen, ne?
Ja, also
sofort im Kopf dazu, habe ich gedacht. Genau. Ja, doch, kann ich mir vorstellen.
Ja. War wirklich klasse. Also bin ich gespannt, ob das bei Wolverine auch so stark wird. Wer weiß, was es überhaupt wird.
Ja.
Ja, genau. Panini Comics hat was bestätigt. Das hast du mir geschickt.
Ja, stimmt. Man hatte nochmal geprüft und Gotham Year One soll doch als deutsche Ausgabe kommen.
Ja, Tom Kings Miniserie Gotham Year One, die ich hier schon mehrfach hochgelobt habe, wo ich immer wieder kopfschüttelnd drauf reagiert habe, dass Panini gesagt hat, bringen wir nicht. Und ich nur gesagt habe, schreib doch Batman drauf. Schreib Batman drauf,
ja.
Mach es.
Batman im Gotham Jahr 1. Ja.
Und so wie ich es verstanden habe, potenziell sogar noch dieses Jahr.
Genau, es klang ein bisschen wie, guck mal aufs zweite Halbjahr. Gleichzeitig haben sie jetzt geschrieben, dass sie Mitte April auch ihr zweites Halbjahresprogramm vorstellen wollen. Ich bin gespannt, wie sie es bringen. Ob sie es als Deluxe bringen, das scheint ja irgendwie der neue Weg zu sein, wenn man Reihen hat, wo man sich unsicher ist bei Panini oder die für Panini als Special Interest gelten. Wir gucken auf Chip Zdarsky's Daredevil. Die dann eher in einer Deluxe oder in einem Sammelband zu bringen, damit man keine Reihen aufmacht. Wäre für mich vollkommen fein. Ich möchte es auf jeden Fall lesen. Ich habe es bis heute noch nicht gelesen und möchte das lesen und freue mich dann drauf, dass es im Deutschen kommt und werde jetzt auch bis dahin warten.
Gotham Year One ist eine Tom King Crime Story, die in den Kindheitstagen von Bruce Wayne spielt.
Ja, guck mal, da kannst du ja die Kindheit von Batman nennen.
Irgendwie so. Gezeichnet wurde der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, glaube ich, von Phil Hester, den wir mit Jeff Lemire an Family Tree gesehen haben. Mhm. Ja, ist bei Splitter erschienen. Optisch ziemlich gut, hat mir besser gefallen als Family Tree. Erzählerisch war das eine Granate.
Also sehr
wenn,
gut.
Wenn das kommt in der zweiten im zweiten Halbjahr und ihr irgendwie Bock auf Tom King arbeiten oder irgendeiner Story aus Gotham habt, wo jetzt nicht Batman im Zentrum steht oder einfach nur einen geilen Crime-Comic lesen wollt, dann schreibt euch Gotham Year One bitte auf den Zettel. Fand ich richtig, richtig stark.
Ja, wir werden euch dran erinnern.
Auf jeden Fall. Ich habe heute aus dem Augenwinkel gelesen, dass der Comic We Stand on Guard in den USA sich gerade wieder gestiegener Verkäufe erfreut. Ausgelöst wohl durch die Kanada-USA-Zolldebatte.
Schön.
Ja, es ist ein Brian K. Vaughan Comic, der ist im Deutschen bei CrossCut erschienen.
Ja, ja.
Deswegen habe ich es mit aufgenommen, ja, weil es auch eine deutsche Übersetzung gibt. War ein ganz lesenswerter Comic. Schaut da mal rein. Eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, bezüglich der Tariffs, die ja Amerikaner langsam zu verstehen scheinen. Das könnte ja auch Auswirkungen auf die US-Comic-Verkäufe haben.
Ja, guck mal.
Massiv könnte das Auswirkungen auf die US-Comic-Verkäufe haben, weil der Großteil der US-Comics in Kanada gedruckt werden.
Das ist alles so absurd. Ja,
es wird halt gemunkelt, ob diverse Verlage möglicherweise die Preise für die Ausgaben, für die Einzelausgaben anheben könnten.
Ja. Aber so wie ich verstanden habe, sind die Regulatorien, glaube ich, erstmal für 30
erstmal
Tage.
Erstmal ausgesetzt.
Ne? Ja, klar. Ich komme gerade nicht mehr hinterher bei Trump, noch alles mitzubekommen, was er derzeit so um sich wirft.
Ich glaube, das kriegt er auch nicht so mit.
Nee. Ich habe heute auch was gelesen, das habe ich noch nicht geprüft, noch keinen Faktencheck gemacht. Aber dass Kanada da ihm auch Sachen angeboten hat, die eigentlich schon mit Biden ausgemacht waren. Und er dann gesagt hat, ja, ist okay. Ich könnte es mir vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht geprüft. Also ich habe die Fakten noch nicht geprüft, was wirklich so ist.
Na, sein Problem aktuell mit den ausgehandelten Abkommen, die es mit Kanada gibt.
Ja, ja, das.
Er sagt ja auch, die sind absolut furchtbar und er musste ja dann auch daran erinnert werden, dass er die geschlossen hat.
Ja, in seiner ersten mit den Worten, dass es die besten sind, die er jemals verhandelt hat.
Ja, ja. Und jetzt sind sie ganz furchtbar. Also entweder hat er wirklich massivste Demenz oder könnte es sein, dass der Mann vielleicht ein Lügner ist?
Nein. Das, vielleicht sogar Populist, aber das,
nein,
das
nein.
kann ich mir auch nicht vorstellen.
Absolut.
Den wird man ja nicht wählen dann.
Nein, nein.
Naja.
Wie haben wir den jetzt hier reingekriegt? Meine
Weiß Gute. Ich auch nicht, aber der ist überall. Ja.
Ah, furchtbar, furchtbar. Okay, das war's tatsächlich mit meinen News. So viel habe ich gar nicht seit letzter Woche.
Ja.
Den Rest habe ich wegignoriert. Sollte ich was vergessen haben?
Ist es
fällt so. Euch nur auf, wenn ihr es schon wisst. Der brauche ich es nicht erzählen.
Schön, ja, schön. So sollten die Tagesschau auch enden. Tom King ist aber ein ganz guter Hinweis.
Mhm.
Im Deutschen ist jetzt der zweite Paperback vom Pinguin gekommen.
Oh.
Von seiner Pinguin-Reihe. Und ich habe es jetzt dann auch endlich zu Ende gelesen.
Ja.
Wir erinnern uns zurück. Oswald Cobblepot, der Pinguin, ist eigentlich nach Metropolis gezogen und arbeitet als Blumenhändler. Und aus diversen Gründen gibt es für ihn eine Motivation, wieder zurück nach Gotham zu kommen.
Mhm.
Er soll dort platziert werden von einigen, die ihn nutzen wollen in der Rolle des Pinguins. Aber auch er selber entwickelt eine Motivation, wieder zurückzugehen. Und im ersten Band erleben wir dann ja, wie er diesen Weg zurück nach Gotham vorbereitet. Also okay. er sammelt sich diverse Leute zusammen, die mit ihm zusammenarbeiten sollen.
Yep.
Und der zweite Band ist dann quasi ja sein Ankommen in Gotham und sein sich wieder zu etablieren in dem Status, in dem er sich sieht, und zwar als Herrscher der Unterwelt.
Mhm.
Und den ersten Band fand ich wirklich fantastisch. Also wie er die einzelnen Leute dazu bekommt, mit ihm zusammenzuarbeiten, welche Kniffe er hat, wie das erzählt ist. Den zweiten fand ich ehrlicherweise ein bisschen schwächer.
Mhm.
Was für mich so ein bisschen daran liegt, da wird dann auch natürlich, kommt Batman irgendwie mit ins Spiel. Und damit der Pinguin die schlauste Person von allen ist und die hinterhältigste, muss sich auch ein Batman manchmal sehr dumm verhalten.
Mhm.
Und das hat mich ein bisschen gestört, ehrlicherweise.
Ja.
Also nicht nur der Pinguin, auch ein Gordon oder so, die müssen alle ganz schön viel weggucken, damit der Pinguin wieder dahin kommt, wo Tom King ihn gerne platziert hätte am Ende der Story.
Das generiert ein bisschen Out-of-Character-Momente für diese Figur, die sonst eigentlich immer als so mind-blowing Detective dargestellt wird. Ja.
Exakt, komplett. Also das, ne, auch der Pinguin schafft es auch, Batman auszunutzen, aber auf eine Art und Weise, die ich eigentlich dem Comic nicht abnehme.
Mhm.
Weil wäre die Geschichte aus Batmans Perspektive erzählt worden, hätte er das auf jeden Fall sofort gemerkt.
Mhm.
Und das fand ich ein bisschen schade, weil dann hätte ich gedacht, dann lasst Batman doch raus aus dem Ganzen.
Ja.
Was ein bisschen schwieriger ist, weil es eine besondere Beziehung zwischen ihm und Batman gibt, die auch Teil des Comics ist. Es hat trotzdem ganz viel Spaß gemacht zu lesen. Ich möchte das gar nicht schmälern. Also doch, ich möchte es ein bisschen schmälern, aber nicht so sehr, wie es gerade klingt. Der erste Teil fantastisch, der zweite ist sehr gut. So, was einfach daran liegt, dass man diese Momente hat. Alles in allem würde ich aber sagen, lest auf jeden Fall die beiden Tom King-Bände, wenn ihr mit Tom King was anfangen könnt.
Mhm.
Ihr bekommt genau das, was ihr erwartet. Also wirklich toll, hat mir ganz großen Spaß gemacht. Mhm. Du hattest die schon lange zu Ende gelesen, glaube ich, ne?
Damals, als sie rauskam, das ist ja jetzt bestimmt schon fast ein halbes Jahr her. Ja. Und ich habe sie dann in den Einzelausgaben gelesen. Ich weiß gar nicht, ob die dann wirklich auch direkt hintereinander kamen oder sich ein bisschen noch mit Delays rumgeprügelt haben oder ob ich es gerade mit Geoff Johns Justice League verwechsle. Auf jeden Fall habe ich auch gemerkt, dass ich im zweiten Teil oder in der zweiten Hälfte so ein bisschen Längen wahrgenommen habe, alleine deshalb, weil ich es als Einzelausgaben gelesen habe, aber nicht am Stück. Mhm. Dadurch hat es sich ein bisschen länger angefühlt, als es normalerweise hätte sein müssen, denke ich. Ja. Aber ich hatte ja auch den ersten Teil des Arcs als stärker in Erinnerung.
Deutlich, ja.
Mhm.
Aber ist cool und ich freue mich, dass wir es im Deutschen bekommen haben und wenn jetzt auch noch Year One kommt, dann nähern wir uns ja zumindest, was diese Lizenztitel angeht bei den Großen, glaube ich, auch einer kompletten Sammlung an Tom King Sachen.
Oh ja.
Ja, sehr schön.
Ich hatte vor einiger Zeit hier schon mal die Justice League Unlimited-Reihe, die vor kurzem gestartet ist, angesprochen und habe mich ja jetzt eine ganze Weile schon mit den DC All-In Titeln, die in den Staaten veröffentlicht werden, beschäftigt, viele gelesen, quer gelesen, reingeguckt und habe jetzt so langsam ein kleines Bild, wie sich DC All-In tatsächlich fokussiert. Ja. Ich meine, das Logo selber, dieses Label steht auf jeder Ausgabe drauf, ja, das muss man dazu sagen. das ist ja,
auch
ist,
All-In. Ja.
Ja, genau. Ist nur mal eine Initiative, da steht doch auf den Absolute-Titeln drauf, ob die jetzt was miteinander zu tun haben oder nicht. Das wird da immer ein bisschen suggeriert. Ich finde, das ist ein bisschen Fake-Marketing, so ein kleines bisschen. Ja, weil wenn ich da jetzt mir vorstelle, als Neuleserin davor zu stehen und überall steht dieses Logo drauf, denke ich, die hängen doch alle miteinander zusammen, in irgendeiner Form.
Ja, jetzt brauche ich sie alle.
Jetzt brauche ich sie alle. Ja, so wird es natürlich auch gewollt sein in Burbank, aber ich glaube, das ist ein bisschen irrational. Ich habe aber doch festgestellt, dass Mark Waid als Autor von Justice League Unlimited, und ich unterstelle ihm das jetzt einfach mal, schon einen gewissen roten Faden aufbaut, den er durch mehrere Serien zieht.
Mhm.
Und der gefällt mir bisher richtig gut, muss ich sagen.
Ach, cool.
Ja. DC hatte schon immer eine Stärke, in gewissen Momenten über mehrere Serien hinweg ein gewisses Konzept zu etablieren. Das ging mal gut, dann lief das mal scheiße.
Mhm.
Ja, lief das mal schlecht. Manchmal ein bisschen besser. Aktuell läuft es richtig gut. Im Kern von DC All In steht Justice League Unlimited von Mark Waid und Dan Mora. Ja? Hier werden so der Plot so ein bisschen ausgehandelt, der in mehreren anderen Reihen nachher weitergesponnen wird. Und das finde ich ganz spannend. Ja? Also eine geheimnisvolle Terrororganisation, die Anschläge überall auf der Welt macht und das dieses Vakuum ausnutzt, was so ein bisschen durch Absolute Power und diese Power Switches, ja, dass viele Heldinnen und Helden ihre Kräfte verloren haben und so weiter, das so ein bisschen ausnutzen will und überall auf der Welt Attentate und Terroranschläge und so weiter verübt. Mora und Waid liefern hier tatsächlich ein Lehrbuch-Superhelden-Comic in Sachen Justice League, was mich ziemlich an die Anfangszeiten von Geoff Johns und Jim Lees Justice League zu New 52-Zeiten erinnert.
Aha, okay. Ja.
Also mit sehr viel Feuer, mit sehr viel Elan und frischen Ideen, auch wenn da technisch gesehen nichts dabei war, was man noch nicht gesehen hat. Ja, aber es fühlte sich frisch an. Und das macht's hier auch. Und das finde ich richtig, richtig gut.
Ah, ja. Cool. Meinst du, da hat man die Redakteure vielleicht ein bisschen zurückgepfiffen? Wenn wir gerade eben bei Batman schon so weit waren zu sagen, wir haben immer das Gefühl, daran hapert's?
Ich kann mir vorstellen, dass ein Autor wie Mark Waid, wenn das so ist, dass er hier so einen roten Faden über mehrere Serien spinnt, wo er auch nicht als Autor gecredited ist, tatsächlich, der hat eine Größe, dass er Redakteure oder eine Redaktion selber formt und in eine Richtung weist.
Ja. Ja, also, okay, oder so, oder er ist der Redakteur, der gerade...
Ja, also, dass der schon sagt, das ist meine Vision, das möchte ich hier gerade aushandeln, so wie das ein Jonathan Hickman auch macht. Ja. Mark Waid ist da nicht wirklich kleiner vom Namen her. Ja, der hat ein ziemlich großes Standing.
Aber sehr gut, freut mich richtig zu hören. Ich hatte wirklich Angst, als DC gesagt haben, wir machen jetzt wieder irgendwas Groundbreaking, wir sortieren wieder alles neu.
Sie sortieren technisch gesehen neu, nicht mit irgendwelchen neuen Versatzstücken, aber sie schaffen wirklich einen frischen Status quo. Ja? Weil neben Justice League Unlimited läuft The Question.
Mhm.
Hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Ich habe da jetzt bis zu den aktuellen Ausgaben gelesen. Die Reihe läuft parallel zu Justice League, wie zwei andere Reihen auch noch, über die ich gleich noch rede. Und in The Question geht es dann tatsächlich darum, was in Watchtower der Justice League passiert, dass da gar nicht alles so rosig läuft, dass sich da möglicherweise auch, durch wen auch immer, einige Schläfer eingenistet haben, die der Justice League böse an den Kragen wollen und irgendwelche Aktivitäten vorhaben, Sachen vorhaben, die gewaltig in die Hose gehen können. Und während die Justice League versucht, den Schaden durch diese ominöse Terrororganisation einzudämmen, haben wir René Montoya, aka aktuell, oder was heißt aktuell, seit einigen Jahren, The Question, die für die Sicherheit im Tower verantwortlich ist und dabei gewaltig oft auf die Nase fällt. Ja. Geschrieben ist das von Alex Segura, von Chen Tomei gezeichnet. Ist eine mega solide Reihe. Gerade weil ich ein großer René Montoya-Fan bin, seit Gotham Central mag ich die Figur wahnsinnig gern. Und das ist wirklich die Chance, hier nochmal Background-Informationen zu kriegen und den gesamten Plot, den man eigentlich so mitkriegt, aus Justice League Unlimited weiter zu verfolgen, weil der hier so reinblutet.
Ja.
Ja. Und das ist wirklich richtig gut. Darüber hinaus gibt es den Challengers of the Unknown.
Mhm.
Die haben wir zuletzt, glaube ich, gesehen, als Scott Snyder an seiner Metal-Reihe, an seiner ersten Metal-Reihe geschrieben hatte. Da kamen die Challengers nämlich vor. Das ist ja so ein bisschen, nennen wir es mal ganz vorsichtig, Hot Take, Fantastic Four, DC Rip-Off. Ja? Die Challengers of the Unknown sind eigentlich The Question im Watchtower unterstellt und sind sowas wie das Sicherheitsteam, das Wartungsteam des Towers. Ja. Mhm. Und sie sind für die Sicherheit verantwortlich und müssen sich um Vorkommnisse kümmern, die halt auf dem Tower so passieren. Haben aber auch den Auftrag bekommen von Mr. Terrific, der hier eine wichtige Rolle spielt wiederum, das ganze Geschehen rund um den Tod von Darkseid auszuloten, weil da diverse Energiesignaturen im All und im Multiversum freigesetzt wurden und was es damit auf sich hat. Und Christopher Cantwell, unter anderem auch mit Zeichnern wie Jorge Fornes, ich weiß immer noch nicht, ob ich diesen Namen richtig ausgesprochen habe, haben ja auch eine richtig potenzialhaltige weitere Reihe, die in eine andere Richtung geht innerhalb dieses Justice League Dunstkreises und ebenfalls einen weiteren Plot aufrollt. Finde ich mega gut bisher. Ja. Ich habe nur 1-2 Ausgaben gelesen bisher, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Die letzte Reihe, die da in diesem Dunstkreis noch aktiv ist, ist jetzt gerade erst gestartet, Justice League Atom Project. Von Ryan Parrott, John Ridley und John Ridley geschrieben, gezeichnet von Mike Perkins.
Ja.
Den wir ja gerade erst an Batman First Night so gelobt haben. Ja. Also nice. Mega Killer Artwork. Hier geht es logischerweise um Captain Atom und The Atom. Und die beschäftigen sich mit den Auswirkungen von Absolute Power und den Power Switches. Also die Heldinnen und Helden, die ihre Kräfte verloren haben, diese sind nämlich auf teilweise unbeteiligte Zivilisten übergesprungen. Irgendwelche Kinder, die auf einmal richtig krasse Superheldenkräfte bekommen haben, mit denen sie gar nicht umgehen können, tonnenweise Schaden anrichten. Und The Atom Project beschäftigt sich damit, das alles wieder rückgängig zu machen. Und da entstehen eine Menge Reibereien, die möglicherweise verheerende Konsequenzen haben könnten. Auch ganz viel Potenzial und ein Killer Artwork spielt ebenfalls in diesen Justice League Unlimited Dunstkreis rein. Und tatsächlich ist es so, dass ich mir gerade ein bisschen Sorgen mache, wenn dann die Unlimited-Reihe auf Deutsch erscheint, wie dann mit diesen drei Serien umgegangen wird, weil ich der Meinung bin, dass es extrem viel Mehrwert bringt, zumindest nach aktuellem Stand. Und ich rede hier von, wir sind 2-3 Ausgaben drin in den Serien, weil es wirklich extrem viel Mehrwert bringt, diese drei Serien zusätzlich zu lesen.
Ja, das, ja, ich verstehe ich komplett. Wahrscheinlich werden wir im Deutschen darauf verzichten müssen.
Mhm. Das befürchte ich nämlich auch und das wäre echt schade. Ja. Ich meine, Unlimited ist bisher die stärkste Reihe davon. Aber die anderen drei Serien machen Fässer auf und machen Themen auf und liefern Figuren, die man einfach viel zu selten sieht. Ich meine, die Challengers, ja, oder Atom.
Ja.
Das sind halt wirklich, das sind interessante Figuren, die wir viel zu wenig mitkriegen. Vor allem hier für unser deutschlesendes Publikum. Wäre wünschenswert.
Drücken wir die Daumen. Aber es klingt ja alles in allem echt positiv.
Bisher bin ich sehr angefixt, ja.
Und das freut mich wirklich sehr, weil ich hatte Angst, dass wir die nächste Initiative schaffen, die nach einem Jahr wieder irgendwie in irgendeiner Versenkung verschwindet.
Ich muss nochmal betonen, ich bin 2-3 Ausgaben drin. Viel mehr ist bei den einzelnen Reihen bisher nicht erschienen. Das kann alles sich nach dem ersten Story-Arc schon wieder in Wohlgefallen auflösen und dann sind wir wieder bei generischem Blödsinn. Kann alles passieren, aber aktuell habe ich an diesen vier Serien sehr viel Spaß und würde auch bisher keine missen wollen.
Sehr gut, sehr gut. Und zuletzt haben wir ja bei so Neustarts immer eher die ersten Ausgaben gelesen und gedacht, ja, das hätten sie sich vielleicht auch sparen können.
Mhm. Genau.
Daher bin ich ja auch schon mal positiver.
Hier funktioniert dieser gemeinsame Fokus. Man merkt wirklich, dass man hat sich was dabei gedacht und nicht einfach noch eine weitere IP geschaffen, um noch ein paar Sales zu pushen, sondern wirklich, das funktioniert. Da ist ein Konzept hinter und das ist gut. Das gefällt mir.
Ja. Sehr gut.
Wechseln wir mal den Verlag, würde ich sagen.
Den Verlag wechseln. Ja, ich habe ja öfter darüber gesprochen, dass ich mich drauf freue. Jed MacKay schreibt die Avengers.
Mhm.
Und ich habe jetzt endlich den ersten Paperback gelesen, in dem, ich muss mal eben gucken, 1-6 waren darin. Außerdem Timeless 1, ein One-Shot, das vorangestellt ist. Denn es gibt natürlich in dem Ganzen eine größere Handlung, einen größeren Handlungsbogen, in dem Kang eine große Rolle spielt. Vielleicht noch ein Überbleibsel von geplanten Kinofilmen, man weiß es nicht. Und es gibt halt die Handlung, die in den ersten sechs dieser Heften spielt. Die Avengers bestehen diesmal aus Captain Marvel, die quasi als Anführerin die zusammenruft. Wir haben, ich muss auf meine Liste gucken, sonst vergesse ich jemanden. Iron Man, Captain America, Scarlet Witch, Vision, Black Panther und Thor. Und klar, das erste Heft beschäftigt sich damit, wie kriege ich die Leute zusammen. Und danach ist es so, dass die Erde angegriffen wird vom grauen Verbund. Wesen, ich möchte nicht sagen Götter, aber götterähnliche Wesen.
Also heißen wirklich Graue Verbund.
Ja, genau, der Graue Verbund.
Weißt du, wie es im Original heißt?
Nee, weiß ich nicht, habe ich gar nicht nachgeguckt.
Ich auch nicht, aber das klingt grotesk. Der Graue Verbund.
Ja. Ja.
Das klingt wie auf dem Zettel für die nächste Bundestagswahl.
Ja, vielleicht kann man die Wellenwerber nicht gut. Die kommen auf die Erde und greifen verschiedenste Städte an, große Städte auf der Erde.
Ah, okay.
Und ein Glück sind es nicht mehr, als wir Avengers haben, weil dann konnten die Avengers alle einzeln gegen die kämpfen. Und können dann diese Bedrohung abwehren für die Erde. Es wird etwas nebenher erzählt, was ich nicht vorwegnehmen möchte, und gibt auch einen gewissen Outcome. Es ist verrückt bei Jed MacKay. Ich muss wieder sagen, was ich auch über Doctor Strange sage. Das hat mich gut unterhalten. Das ist aber auch nichts, was die Welt verändert. Also ich würde jetzt nicht sagen, boah, das müsst ihr aber unbedingt lesen, wenn ihr die Avengers mögt. Also das war jetzt so nachhaltig, was darin passiert ist. Mann, da wird man sich noch lange drüber unterhalten. Ich hatte trotzdem eine coole Zeit, das zu lesen. Und es ist halt eine neue Nummer 1. Das war für mich ja der Grund, mal wieder einzusteigen bei den Avengers.
Ja.
Nachdem wir zuletzt eine ewig, Jason Aaron war es, glaube ich, zuletzt, der diese lange Reihe geschrieben hat, wo es gefühlt über 10 Paperbacks waren, wo ich zwischendurch nicht mehr einsteigen wollte. Jetzt hatte ich mal die Chance, ich habe es nicht bereut. Zweite werde ich noch lesen und dann entscheide ich, ob ich weitermache oder nicht.
Konsequenter Zeichner oder Zeichnerin oder diverse Wechsel? Weil ich lese gerade eine Namenliste und dachte mir, meine Güte, war da jetzt jede Ausgabe neuer?
Nee, nicht jede Ausgabe neuer. Villa war am Anfang die ersten vier und Fiorelli war 5 und 6.
Okay.
Nur Timeless hatte 2, 3 Zeichner. Sah ordentlich, es ist Marvel-Hausstil, wie man so schön sagt.
Marvel-Hausstil, ja.
Das sah alles ganz ordentlich aus, da kann man sich überhaupt nicht drüber beschweren. Es hebt sich aber auch überhaupt nicht aus den Sachen ab, die Marvel sonst veröffentlicht. Alles modern, detailliert, toll koloriert. Marvel-Hausstil.
Mhm. Kann es sein, dass Marvel die Avengers ein bisschen stiefmütterlich behandelt?
Ja, glaube ich schon.
Aber warum? Wie kommt das? Warum machen sie das?
Vielleicht, weil man ich weiß es nicht. Vielleicht möchte man sich nicht zu sehr vergleichen lassen mit den Filmen. Mhm. Also dann müsste man ja genau die Konstellation an Helden nehmen. Das möchte man hier gerade nicht.
Ja.
Oder man wartet drauf, bis in den Filmen die neue große Avengers-Konstellation da ist und dann bringt man die Comics in dieselbe Richtung.
Ja, sehr wahrscheinlich, ja. Kann ja sein, dass der Fokus jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr auf der First Family liegt.
Ja, höchstwahrscheinlich. Dieses Jahr auf jeden Fall. Hast du schon den Trailer gesehen?
Nee, ich habe den noch nicht gesehen.
Oh, dann guck dir den gleich unbedingt an nach der Aufnahme und dann schreib mir, was du davon hältst.
Das klingt, als wäre er gut.
Ja.
Oh, okay.
Ja, nachdem ich bei Superman rumgemeckert habe, muss ich da halt sagen, ja, doch.
Okay, okay.
Ich habe mich abgeholt gefühlt, ja.
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 Ich hab noch eine kleine Leseempfehlung mit so zum Abschluss.
Das ist jetzt der Überraschungstitel, den du mir nicht verraten wolltest.
Ja. Normalerweise ist es so, dass bevor Andreas und ich aufnehmen, dass wir uns gegenseitig schreiben, okay, wer bringt welche Themen mit. Und ich habe bei einem Titel wollte ich vorher nicht sagen, was ich gelesen habe. Ich will es auch nicht groß rezensieren, ich will es eigentlich nur empfehlen. Aber ich habe gelesen, wir bleiben bei Marvel, ein One-Shot. Ein erstes One-Shot einer Reihe von One-Shots, die jetzt gestartet sind. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich da geritten hat, warum ich das gelesen habe.
Okay.
Ich hatte einfach Muße, habe es mir besorgt. Ja, ich habe gelesen Dr. Doom and Rocket Raccoon.
What?
Ja.
What?
Ja. Pass auf. Und jetzt sage ich dir, warum du das lesen willst.
Ja.
Geschrieben von Mike Straczynski. Mike Straczynski macht jetzt eine One-Shot-Reihe, wo er ungewöhnliche Charakterkonstellationen aufbaut. Die erste davon ist Dr. Doom und Rocket Raccoon. Weitere One-Shots werden sein Cap und Wolstack, Nick Fury versus Fing Fang Foom,
ja.
Hulk und Dr. Strange, das ist noch okay, nachvollziehbar. Ghost Rider versus Galactus.
Ja, okay, ja.
Und Spidey versus Marvel Universe. Jedes One-Shot von einer anderen Zeichner, anderer Zeichnerin.
Ja.
Das erste wurde jetzt gezeichnet von Will Robson und sah auch gut aus. Keine Erwartungshaltung. Ich hatte irgendwie Lust. Ich habe mehrfach gelesen von First Reactions. Das könnte ein Geheimtipp werden.
Und da hast du gedacht, das prüfe ich mal.
Das prüfe ich mal, habe ich gedacht. Damit ich habe mich ehrlich gesagt darauf eingestellt, ich kaufe das jetzt und dann erzähle ich dir jetzt, wie sehr ich mich darüber ärgere, so dämlich zu sein, das zu kaufen.
Mhm.
Ich mache genau das Gegenteil.
War jeden Euro wert,
ja? Ja, pass auf. Also, es geht logischerweise um Dr. Doom, der sitzt in seiner Festung in Latveria und experimentiert. Ja. Jagt einen Doombot nach dem anderen in die Luft und kommt nicht so wirklich voran mit dem, was er da macht. Ja. Bis zu einem Gast eintritt.
Mhm.
Ja, Rocket Raccoon logischerweise steht vor der Tür. Die beiden unterhalten sich, witzeln ein bisschen rum. Also das war jetzt sehr überspitzt formuliert. Und dann erzählt Doom, worum es ihm eigentlich geht und warum er Rocket Raccoon zu sich bestellt hat. Seit er auf die Welt gekommen ist, also seitdem Doom auf der Welt ist, hat er nur Leid erfahren. Der Tod seiner Eltern, seine Verirrungen als Schurke, die Sachen, die er angestellt hat, er hat anderen Leid zugefügt, hat selbst nur Leid durchleben müssen durch sein gesamtes Leben. Und mittlerweile ist er an dem Punkt angekommen, dass er sich die Frage stellt, warum? Warum müssen wir als Menschen leiden? Warum muss ich leiden? Warum müssen alle anderen leiden? Und seine Antwort darauf war, er muss zurückgehen in der Zeit, um rauszufinden, wie alles so weit gekommen ist. Mehr verrate ich nicht. Er braucht dafür die Hilfe von Rocket Raccoon.
Okay.
So. Es ist eine Buddy-Komödie, die unglaublich charmant erzählt ist.
Mhm.
Du kannst dir vorstellen, die Dialoge zwischen Rocket Raccoon und Doom sind zum Schreien komisch. Die haben so kleine Kniffe eingebaut von witzigen Elementen, dass beispielsweise, du kennst doch diese Redaktionskommentare, wenn jetzt ja, um dieser
ja,
kleinen
die gelben, unten, ja.
Ja. Rocket Raccoon sagt irgendwas, es gibt so einen Redaktionshinweis, dass es da und da passiert. Dann gibt es den nächsten Redaktionshinweis, wo ein anderer Redakteur den davorigen Redakteur anspricht und sagt, meinst du nicht, dass die das wissen? Und dann fangen die beiden Redakteure sich innerhalb der Redaktionskommentare über die Seiten hinweg an zu zoffen und sprechen sich gegenseitig die Kompetenz ab.
Schön, ja.
Klingt total bescheuert, aber ich habe so gelacht beim Lesen. Es war wirklich so charmant. Es war zum Ende hin teilweise richtig traurig.
Okay.
Ja, eine Menge Emotion, eine Menge Humor, da war sehr viel Potenzial drin. Und mein einziger Gedanke nach dem Abschluss dieses knapp 30 Seitenheftes war, zwischen den beiden, da macht doch mal eine ganze Reihe draus.
Okay, krass.
Das hat wirklich funktioniert. Das war richtig gut geschrieben. Richtig, richtig gut geschrieben.
Damit habe ich nicht gerechnet.
Ich auch nicht.
Ja, auch nicht.
Nee, ich auch nicht. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also Dr. Doom und Rocket Raccoon. Ich habe keine Ahnung, ob die anderen One-Shots auch was taugen, aber das hat wirklich für mich funktioniert. Das fand ich wirklich sehr, sehr charmant, sehr witzig. Eine sehr, sehr tolle Abwechslung zu dem, was wir sonst normalerweise im Superheldenkosmos kriegen. Gerade weil es halt wirklich sich mit null mit Kontinuität oder irgendwas anderem beschäftigt. Ja.
Sehr schön.
Mhm.
Dann habe ich noch eine sehr exotische Leserempfehlung zu machen.
Ja, ich wollte
aber
zumindest.
Aber ich werde nachkommen. Ich werde nachkommen.
Ja, mach das mal.
Die 30 Seiten, das versuche ich.
Ja. Ich glaube, wir haben jetzt auch alle Themen für diese Woche durch.
Ja.
Ich wollte dich aber fragen, hast du noch eine Medienempfehlung mitgebracht?
Ja, habe ich. Und ich glaube, die habe ich schon mal gegeben. Aber weil ich gerade so viel Spaß damit habe,
ja,
möchte ich nochmal geben. Kein Mucks ist ein Podcast von mit Bastian Pastewka.
Mhm.
Und von den Öffentlich-Rechtlichen und darin werden Krimi-Hörspiele aus den 50ern, 60ern, 70ern, 80ern neu aufgelegt. Also wirklich, der klappert die Funkhäuser ab, die es alle so gab,
mhm,
in Deutschland und veröffentlicht die neu. Er ordnet die vorher ein bisschen ein, wann die zeitlich gespielt haben, was da in Deutschland oder in dem Land, wo auch immer es spielt. Zuletzt hatten wir eins aus ein adaptiertes aus Amerika, wo die Sprecher noch nicht so richtig gut im Englischen waren, was da halt in Deutschland so war. Und auch das FBI wurde zum Beispiel mal FBI genannt, aber man wusste noch nicht, ob es das, der oder die FBI ist. Und ich finde das super geil. Im Nachgang kommentiert Sebastian Pastewka nochmal, welche Sprecher dabei waren. Mich fasziniert aber am meisten, dass damals halt Hörspiele waren. Da hast du richtig gute Schauspieler, die das richtig gut können, die für die Radios dieses Hörspiel produziert haben, weil das wirklich eine Instanz in der Woche war, weil die Menschen teilweise noch keinen Fernseher hatten, wo die einfach mit der Familie diese Hörspiele gehört haben. Und die sind richtig, richtig toll. Ich finde die richtig unterhaltsam. Mhm. Und ich mag es, in dieser Zeit zurückgeworfen zu werden, wo du hörst, wie noch Wählscheiben an Telefonen genutzt werden, es teilweise noch so diese Verbindung gibt, wenn du irgendwo angerufen hast, dass du sagtest, ich möchte gerne folgende Person anrufen und dann wirst du noch so weitergeleitet und es wirft einen zurück in die Zeit und gleichzeitig werden halt so klassische Krimis erzählt, als Hörspiele und nicht als Hörbuch oder so, und das ist wirklich toll. Jede Woche eine neue Folge, kein Mucks, ein Podcast, kann ich nur empfehlen.
Gibt es überall oder auf bestimmten Plattformen?
Ich höre immer über Apple Podcast, und wenn es das bei Apple Podcast
dann gibt, gibt es
das nahezu überall.
Sehr wahrscheinlich. Außer es wäre ein Apple-Exklusiver, aber das würdest du dann wahrscheinlich sehen.
Ja, nein, der ist überhaupt nicht. Der ist ja von den Öffentlich-Rechtlichen
damals. Ah, na okay, okay, gut. Ne? Ja, genau. Ich hab eine Filmempfehlung mitgebracht.
Oh.
Bei Prime Video ist ein Film rausgekommen, den leider sehr viele Menschen nicht kennen. Kennst du den Regisseur Alejandro González Iñárritu?
Nee.
The Revenant mit Leonardo DiCaprio gesehen.
Ja.
So, das ist der Regisseur. Und der Regisseur hat vorher eine Menge gute Filme gemacht.
Mhm.
Ja, solche High-Class-Filme wie 21 Gramm, Babel, Beautiful.
Okay.
Ja, oder auch Birdman.
Genau. Fantastisch.
Sein allererster Film aber, den kennt kaum wer. Und das war der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Den habe ich mir vor vielen, vielen Jahren als DVD gekauft. Der heißt Amores Perros.
Okay.
Sein unfassbar gutes mexikanisches Drama mit einem sehr, sehr zurückfahrenden, aber trotzdem sehr wuchtigen Soundtrack, der, wenn man Filme wie The Revenant gesehen hat oder auch 21 Gramm und dieser Art von sehr emotionalen und bleischweren Dramen mag, sollte man Amores Perros gesehen haben. Und der ist gerade bei Prime Video verfügbar geworden. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich ihn überhaupt auf einem Streamer sehe.
Ach, cool. Ja, ja, guck mal, vielleicht wäre das ja was für heute Abend.
Mhm. Aber das ist wirklich was, wenn du anschließend keine gute Laune mehr brauchst.
Ach du, gute Laune brauche ich ja sowieso generell nicht.
Wir haben die Aufnahme ja jetzt im Kasten, das stimmt. Ja. Also Amores Perros von Alejandro González Iñárritu ist gerade bei Prime gestartet, ist von 2000, seitdem macht der Mann Filme und ist definitiv einen Blick wert.
So, habe ich mir gerade direkt auf die Watchlist gepackt, parallel. Sehr schön, sehr schöne Empfehlung, der werde ich nachgehen.
Das war's. Was liest du als nächstes?
Ich bin mittendrin, Transmetropolitan zu lesen.
Ach, stimmt.
Da werde ich weiterlesen, aber bei mir ist auch der zweite Wonder Woman Band und Get Fury angekommen von Panini.
Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, das habe ich mir schon gedacht. Daher werde ich Get Fury wahrscheinlich noch vorziehen. Werde aber demnächst auch öfter mal wieder über ältere Sachen reden, die ich gerade alle so lese. Aber auch ein paar neue, und Get Fury ist mit dabei. Und bei dir?
Ich lese auch viel ältere Sachen gerade. Wie gesagt, gerade einen Manga hat man schon auf Instagram gesehen und es wurde auch instant erkannt, welcher das ist. über den werde ich in Zeit noch sprechen, wenn ich ihn durch habe. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit ich mir lasse. Mal schauen.
Aber ja,
wahrscheinlich werde ich da als nächstes weiterlesen. Ja. Sollte ich mich nicht wieder im Blade of the Immortal vergraben. Das kann auch sein, dass das passiert.
Hattest du eigentlich den Tom King Wonder Woman, bist du da auf Stand?
Die letzte Ausgabe noch nicht.
Die letzte noch nicht, okay.
Den zweiten Band, der jetzt, glaube ich, veröffentlicht wurde, die habe ich gelesen, die Ausgabe.
Ah, cool. Ja. Ja, guck mal, dann können wir uns darüber auch nochmal unterhalten.
Machen wir. Dann, ihr da draußen, habt eine schöne Woche.
Ja, lasst es euch gut gehen, habt eine schöne Woche. Lest genug Comics, wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Tschüss.